Herzlich willkommen im Regenbogenraum-Podcast. Ich bin Michaela, selbst Mama eines Sternen- und eines Regenbogenkindes. Außerdem systemische Therapeutin und Doula. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du nach einem Verlust wieder Hoffnung und Vertrauen finden möchtest. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück im Regenbogenraum-Podcast. Heute wieder mit einer Solo-Folge. Und zwar habe ich euch in meiner Instagram-Story abstimmen lassen und es wurde dann die Regenbogengeburt. Ich nenne die Geburt eines Regenbogenbabys gerne die Regenbogengeburt unserer Tochter. Sie hatte nämlich die Woche ihren 4. Geburtstag und da habe ich so ein bisschen zurückgeblickt auf die Zeit damals und eben auch auf die Geburt. Und da möchte ich euch heute so ein bisschen mitnehmen. Schon in die Schwangerschaft und warum ich überhaupt so viel investiert habe in diese Geburtsvorbereitung, was ich jederzeit wieder so machen würde, was ich vielleicht nicht mehr machen würde, wie die Geburt dann eben ja letztendlich war, wie die erste Zeit mit ihr war und warum ich bis heute so brenne für Geburten, mittlerweile ja selbst Geburten begleite als Doula. Darüber soll es heute so gehen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Und wie alles so losging, ja, da muss ich wieder bei meinem Benjamin anfangen, bei meinem Sternenkind. Ich habe damals mit ihm in der Schwangerschaft Podcasts gehört, teilweise Bücher gelesen. Ich hätte mich für einen regulären Geburtsvorbereitungskurs angemeldet gehabt, aber so weit kam es dann gar nicht. Und ich hatte damals noch nicht so dieses, dieses Wissen auch irgendwo über die mentale Geburtsvorbereitung. Und ich habe mir irgendwie noch so gedacht, so den Kurs, die sind jetzt auch nicht so günstig und das vielleicht dann bei einer zweiten Geburt. Also irgendwo auch, im Nachhinein muss ich mir so denken, fast so ein bisschen Quatsch auch, weil ich mir denke, diese erste Geburt, die ist ja vielleicht sogar noch wichtiger und maßgeblicher, weil die ja so viel beeinflusst. Und warum soll so eine erste Geburt so ein Test sein? Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich total schade gewesen, dass ich damals noch so gedacht habe. Aber ja, ich wusste es irgendwo halt auch noch nicht besser. Und irgendwie war ich auch so, und das schaffen ja alle anderen auch. Und und dieser Podcast und so, das reicht mir dann schon. Und letzten Endes ging die Geburt ja dann los in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag damals im Mai. Und ich war halt null vorbereitet. Also es war ja die 19. Woche und ich wusste gar nicht, was überhaupt passiert mit mir und in meinem Körper. Ich wusste überhaupt nicht, was ist eigentlich eine Wehe? Was macht die in meinem Körper? Wozu ist die überhaupt da? Und ich konnte das irgendwie, also mich hat das völlig überfordert und überrumpelt. Ich muss auch dazu sagen, ich wurde damals, obwohl ich schon Wehen hatte, habe ich damals noch dieses Zytotec bekommen, also wurde mit einer Tablette dann zusätzlich noch eingeleitet. Rückblickend frage ich mich, ob ich die überhaupt gebraucht hätte, weil ich schon Wehen hatte. Und im Nachhinein denke ich mir, so mehr Zeit wäre vielleicht einfach gut gewesen, dass mein Körper das vielleicht ja von ganz alleine schafft, weil so, ich habe die Tablette bekommen und dann hieß es, es kann jetzt bis zu 6 Stunden dauern und ich soll mich melden, wenn es intensiver wird. Und ich meine, es war meine erste Geburt, ich hatte keinerlei Vergleich, ich hatte keine Erfahrung. Ich wusste nicht, was heißt denn jetzt, wenn es stärker wird, weil es wurde innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr, sehr intensiv und eben auch schmerzhaft und ich war völlig überfordert, weil ich dann auch nicht wusste, soll ich jetzt schon klingeln oder, also ich war da, ich fühlte mich sehr allein, ich war auch nicht im Kreißsaal zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das ist ja auch ganz oft normal, ich war auf der gynäkologischen Station und letzten Endes ging es aber dann so schnell, also viel schneller, als glaube ich alle gerechnet haben und meine Mama war dabei, weil die auf der Entbindungsstation arbeitet oder gearbeitet hat. Ich habe nur kurz an dieser Stelle, ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, da gehe ich ja detaillierter auf die Geburt von Benjamin noch ein. Hier nur kurz am Rande. Also meine Mama hat mich letzten Endes in den Kreißsaal geschoben und dort war dann auch eine Hebamme, eine ganz, ganz tolle Hebamme, die ich tatsächlich sogar in meiner Nachsorge hatte. Also es war einfach Zufall, dass sie Dienst hatte. Und ja, ich habe diese Geburt eben als sehr, ja, überfordernd, überwältigend erlebt. Und ich weiß aber mittlerweile auch durch meine Begleitungen, dass eine stille Geburt nicht zwangsläufig nur eine schlechte Erfahrung sein muss oder nur negativ sein muss, sondern es gibt viele Sternenmamas, die erleben ganz positive Geburten mit ihren Sternenkindern, was sie ja auch wieder total prägt und worauf man ja aufbauen kann dann quasi für eine nächste Geburt. Und so habe ich das halt leider nicht erlebt. Und auch das war so ein bisschen dann der Grund, dass ich dann, als ich mit meiner Tochter schwanger war, gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall anders erleben. Also, dass ich gesagt habe, ich möchte mir noch mehr Zeit dafür nehmen. Ich hole mir jetzt so einen Kurs, so einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs, weil ich nicht nochmal so eine negative Geburtserfahrung erleben wollte. Und weil ich damals eben auch noch was gesucht habe, was mir einfach wieder ein bisschen mehr Sicherheit gibt, so ein bisschen Halt, so ein bisschen auch dieses Körpervertrauen dazu. Und ich wollte halt Geburt auch verstehen. Also ich wollte halt auch verstehen, was da passiert und was Geburt braucht und was mein Körper braucht und was da mit meinem Körper passiert. Und ich habe ihn mir, ich glaube, in der 12. Woche damals geholt. Also vergleichsweise vielleicht früher als so die meisten. Aber ich wollte einfach früh einsteigen. Ich wollte eben früh diese Tools an der Hand haben. Ich wollte diese Hypnosen haben. Ich wollte ja einfach schon was haben, was mir irgendwie Halt gibt. Und ich war damals auch im Beschäftigungsverbot. Das heißt, ich hatte viel Zeit. Ich habe nach wie vor parallel Podcasts gehört, Geburtsgeschichten mir angehört. Also mich hat das Thema schon auch irgendwo fasziniert, weil ich es auch irgendwie immer so schade fand, dass so viele Frauen einfach negative Geburten erleben. Und ich mir schon irgendwie immer so gedacht habe, ich meine, wir erschaffen da mit unserem Körper dieses Wunder und dann soll die Geburt so oft, wie sage ich denn, so viel Unterstützung brauchen oder auch so, so fehlerhaft sein, sage ich jetzt mal. Also ich meine, man muss ja einfach mal so ein bisschen schauen, wie hoch ist die Sektio-Rate bei uns in Deutschland, wie hoch ist die Einleitungsrate. Und das ist halt schon immens. Und das ist ja eigentlich, auch wenn man so offizielle, ja, wie die WHO zum Beispiel oder offizielle Gremien oder auch teilweise Fachärzte, Fachärztinnen in dem Bereich befragt, die sagen eigentlich ganz oft, dass die Zahl eigentlich zu hoch ist. Und das hat mich schon immer so ein bisschen, ja, auch angespornt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das schon gern anders erleben. Und ich wollte vor allem auch so ein bisschen, ja, mich gut vorbereiten, damit ich nicht wieder in so eine Hilflosigkeit falle, damit ich so ein bisschen handlungsfähiger bleibe. Also auch diese Selbstbestimmung, diese, ich verstehe, was passiert, ich komme mit, ich verliere eben nicht zu diesen Blick und die Kontrolle über alles. Und da half es mir natürlich einfach, Geburt irgendwo auch erstmal zu verstehen. Also dieses Wissen, dieses Geburtswissen hat mir da im Vorfeld eben schon ganz, ganz viel, ganz, ganz viel gebracht. Und das ist ja ganz oft dieser, also ein Teil dieser mentalen Geburtsvorbereitung, Geburt eben erstmal zu verstehen, weil alles, was ich verstehe, macht mir auch weniger Angst. Und zu verstehen, was Geburt braucht, auch das macht einen wieder handlungsfähiger, weil man einfach so ein bisschen weiß, hey, ich habe eigentlich viele Dinge in der Hand. Natürlich hat man nie alles in der Hand. Man kann sich auf Geburt noch so gut vorbereiten. Man hat nie 100% in der Hand, wie ja auch in der Schwangerschaft. Aber ich finde, man hat sehr viel in der Hand. Also ich würde sagen, man hat bei Geburten 70-80% in der Hand. Also man hat schon sehr viel Einfluss. Und da hilft es eben, dieses Wissen zu haben und zu verstehen, was Geburt braucht, welche Geburtshormone fließen, welches Setting Geburt braucht und wie man sich eben da in jedem Geburtsort dieses Setting so ein bisschen bauen kann. Weil bei mir war schon auch relativ schnell klar, ich werde wieder in diese Klinik gehen. Das ist eine Level 1 Klinik und mir hat das irgendwie Sicherheit gegeben. Und ich glaube damals, ich habe einmal mit meiner Frauenärztin gesprochen wegen Geburtshaus und sie war da aber auch eher so, die Schwangerschaft galt ja dann auch als Risikoschwangerschaft. Sie meinte auch, ja, wer weiß, ob sie dich überhaupt nehmen würden. Und es war für mich dann in Ordnung. Also ich bin da nicht mehr ins Gespräch gegangen oder habe dann noch mehr gesucht oder geschaut. Ich war auch nicht vor Ort in dem Geburtshaus. Und ich finde, das ist auch voll okay. Also ich finde, es darf jede Sternenmama dann auch wieder ihren Weg finden. Es gibt die Mamas, da ist es die Level 1 Klinik und es gibt die Mamas, da ist es die Hausgeburt. Das Wichtigste ist immer beim Geburtsort dieses, wo fühle ich mich wohl und wo fühle ich mich sicher. Weil es bringt nichts zu sagen, ich möchte aber eine Hausgeburt und dann kann ich da absolut nicht loslassen, weil ich mich nicht sicher fühle. Das heißt, die große Frage ist immer, wo fühle ich mich sicher und wo kann ich mich wirklich fallen lassen, wo kann ich mich hingeben, weil das ist ja das, was Geburt letzten Endes dann auch braucht. Und ja, und so verging dann eben die Zeit und ich habe eben ganz, ganz viel gelernt über Geburt. Ich habe ganz viel geübt. Also man hat ja dann beim mentalen Geburtsvorbereitungskurs verschiedene Methoden, sage ich jetzt mal. Also es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, Affirmationen zu nutzen. Natürlich eben die Hypnosen, wenn es so klassisches Hypnobirthing ist. Es gibt die Möglichkeit, dass man schaut, ob man Anker nutzen möchte. Es ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Anker, wäre ein Duftanker. Und da ist natürlich schon auch schön, wenn man zum Beispiel eben schon einen Duftanker in der Schwangerschaft nutzt, weil man jemand ist, der total gut, einfach mit Düften sich regulieren kann, der da einfach offen ist dafür, dann kann man schon in der Schwangerschaft quasi zum Umgang mit der Angst so einen Duft sich holen und könnte den dann auch unter der Geburt nutzen. Also wenn der einfach schon gut gespeichert ist vom System, dass der für Entspannung steht, dass man den quasi schon immer wieder in der Schwangerschaft nutzt, dann kann der unter der Geburt hilfreich sein. Also da gibt es dann verschiedene Werkzeuge quasi. Und da ist einfach schön, wenn man mehrere Dinge hat. Denn Hypnose ist ein Weg in diesen Trance-Zustand. Aber da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Und dieser Trance-Zustand, da möchte der Körper von sich aus hin unter der Geburt. Und all diese Tools unterstützen ihn dabei. Das heißt nicht, dass es ohne diese Tools nicht möglich ist, aber wir können ihm eben diesen Weg in diesen Trostzustand erleichtern. Weil das ist einfach was uns halt von anderen Säugetieren unterscheidet. Die gebären halt einfach. So eine Kuh, die fragt sich nicht, wie lange dauert das jetzt noch und wann kommt jetzt die nächste Wehe. Und wir Frauen halt schon, weil wir eben diesen neuen Teil vom Gehirn haben, diesen Neokortex, das ist der jüngste Teil des Gehirns und der ist halt, ja, der kann nach vorne schauen, der kann eben sich so viele Gedanken machen und das ist so ein bisschen auch, warum diese mentale Geburtsvorbereitung so wichtig sein kann, weil Geburt zum großen Teil eben Kopfarbeit ist. Unser Körper, der weiß, was er tun muss. Unser Körper, der gebärt. Wer uns in die Quere kommt, ist eben ganz oft unser Kopf. Eben genau diese Gedanken oder Ängste, dass die eben groß werden. Schaffe ich das? Kann ich das? Wie lange halte ich das noch durch? Und da ist eben wichtig, dass man Dinge an der Hand hat, die einen immer wieder in diesen Entspannungszustand bringen. Weil ein entspannter Körper, der schüttet mehr Oxytocin aus, der Muttermund öffnet sich leichter, es ist weniger schmerzhaft tatsächlich und Geburten dauern oftmals kürzer. Wohingegen viel Angst ist, viel Anspannung ist, das wird oftmals schmerzhafter, Geburten können länger dauern, weil natürlich ein angespannter Muskel sich langsamer und schmerzhafter öffnet. Deshalb sind diese mentalen Tools so wertvoll. Und ich habe da eben ganz, ganz viel damit dann geübt. In der Schwangerschaft, ich war immer wieder, bin ich eben in Hypnose gegangen, in diese Selbsthypnose. Bei mir war immer so ein bisschen die Gefahr, dass ich dabei einschlafe. Also das muss ich schon sagen, ich war da sehr, es war bei mir immer sehr gefährlich, wenn ich es mir da so bequem gemacht habe, dass ich eingeschlafen bin. Das ist einfach nicht optimal, weil dann ist man zu sehr in der Entspannung und man sollte schon in so einer Vorstufe vom Schlaf sein quasi, dass das noch wirken kann. Das heißt, da muss man sich manchmal auch so ein bisschen austricksen und vielleicht sogar im Vierfüßler üben oder sogar im Gehen und da einfach so ein bisschen schauen, vielleicht auch zu welcher Uhrzeit kann ich gut üben. Genau, weil das war bei mir immer so ein bisschen die Gefahr. Gleichzeitig ist es natürlich nicht schlimm, wenn es mal passiert, weil dann hat dein Körper das halt einfach auch gebraucht in dem Moment, aber es sollte halt nicht immer passieren. Genau, und was so ein bisschen das Schöne ist auch an diesen Hypnosen, an diesen Visualisierungen, dass man ja immer auch in Verbindung geht mit seinem Baby. Also das ist schon was, wo ich schon irgendwo überzeugt bin, dass das bei mir in meiner Folgeschwangerschaft einen großen Unterschied gemacht hat, dass ich eben immer wieder in die Entspannung gegangen bin und eben in die Verbindung mit meinem Baby, weil ich dadurch so ein gutes Gefühl zu ihr bekommen habe und mich das ganz oft auch wieder so rausgeholt hat aus den Ängsten und aus so Gedankenkreisen. Also es hat mir total geholfen, dass ich mich dann mit ihr verbunden habe, dass ich eben so eine Hypnose gemacht habe. Das hat mir wirklich, ja, diese Folgeschwangerschaft sehr erleichtert. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also wirklich, dass diese Visualisierungen, Hypnose, dieses Hypnobirthing, je nachdem, was man hat, da nutzt, ganz, ganz viel bewirken kann. Und ja, manchmal habe ich auch meinen Partner mit dazu geholt, dass der manche Videos mit mir angesehen hat oder dass der auch beim Üben manchmal dabei war und er hat mir dann zum Beispiel die Trinkflasche gereicht oder er war dann vielleicht mal auch laut und hat telefoniert oder mit jemandem gesprochen. Also auch das kann ja helfen, dass man nicht nur immer in absoluter Stille übt, weil das ist ja auch unrealistisch so am Geburtsort oder auf den Weg dorthin. Genau, das heißt, da hat mein Mann auch immer mal wieder so ein bisschen geholfen oder wir haben auch ganz klar besprochen, was sind dann so seine Aufgaben unter der Geburt und was mache ich? Und ich meine, als Frau gebärt man und der Mann macht im besten Fall alles drumherum. Also diese ganze Kommunikation, diese Orga, den Anruf in der Klinik oder bei der Hebamme oder am Geburtsort einfach, der sollte auch immer so ein bisschen diesen Raum im Blick haben. So ist das jetzt noch vom Setting her so, dass gut Oxytocin fließen kann. Und das habe ich halt sehr intensiv mit meinem Mann auch besprochen. Ich hatte dann tatsächlich hinten raus noch einen regulären Geburtsvorbereitungskurs, weil ich mir auch gedacht habe, na gut, und den zahlt die Krankenkasse und den nehme ich halt auch noch mit. Ich muss aber sagen, der hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Aber vielleicht halt auch, das war wirklich so ein paar Wochen vor der Geburt, ich wusste halt auch einfach schon viel. Also ich bin halt einfach schon, dadurch, dass ich so viel Podcasts gehört habe und diesen Kurs gemacht habe, also ich war halt einfach schon so ein bisschen weiter, glaube ich. Ich hatte halt einfach schon viel Wissen. Und auch dieses Üben dort vor Ort, wir haben schon mal so eine Meditation oder so gemacht. Ich meine, das war nett, aber ja, ich hätte ihn mir jetzt, glaube ich, auch sparen können. Und vor allem, also ein Thema, was ich so ein bisschen schwierig fand, war tatsächlich so das Thema Stillen. Meine Mama ist oder war ja Stillberaterin und ich habe ihr dann damals manchmal so diese Dinge geschickt, die die Hebamme so gesagt hat über Stillen und es waren halt auch viele Dinge dabei, die halt wirklich veraltet sind. Und da muss man schon auch so ein bisschen schauen, die der Hebamme ist eine Stillberaterin, gibt es da bestimmte Dinge, die vielleicht auch veraltet sein können. Also das muss natürlich nicht, um Gottes Willen, es gibt ganz, ganz viele großartige Hebammen, die da auch auf dem neuesten Stand sind und da keine so Mythen mehr verbreiten. Aber das war schon so ein bisschen schwierig, da war ich natürlich sehr, sehr froh um meine Mama und dass ich da einfach dann so Rücksprache halten konnte. Genau, also das habe ich aber auch noch mitgenommen. Also ich glaube, ich habe mich schon sehr, sehr, sehr viel vorbereitet. Ich hatte auch Zeit, ich war im Beschäftigungsverbot. Ich habe wirklich ganz viele Geburtsberichte angehört. Da gibt es ja auch verschiedenste, sei es über Podcasts auch oder natürlich auch geschriebene Geburtsberichte. Kann man auch einfach mal googeln. Es ist nur immer wichtig, wenn ihr das machen möchtet, dass ihr positive Geburtsberichte schreibt und sucht, weil da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man das nicht macht, dann kommen ganz oft halt diese ganzen schlimmen Geschichten. Und das möchte ich an dieser Stelle betonen, es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr euch in der Schwangerschaft abgrenzt von diesen negativen Geburtsgeschichten, weil die haben wir alle sowieso schon gehört. Die haben wir alle präsent. Wir wissen, was sein kann. Wir wissen auch, dass es Geburten gibt, die wirklich, wirklich schlimm verlaufen, die traumatisch verlaufen. Und da ist einfach wichtig, dass man sich da wirklich abgrenzt. Auch zum Beispiel, wenn einem andere Geburtsgeschichten erzählen möchten. Weil das ist auch was, was ganz oft passiert. Kaum ist man schwanger, dann erzählen einem ganz viele ihre Geburtsgeschichte. Ich finde, das sieht man immer dran, dass ja, viele Geburten nicht nachbesprochen wurden und ich finde eigentlich tatsächlich, dass jede Geburt nachbesprochen gehört, weil es einfach sowas Krasses ist und auch wenn sie positiv verlaufen ist, finde ich, ist das einfach schön, wenn das nochmal so einen Raum bekommt, aber natürlich gerade, wenn sie nicht so gut verlaufen ist. Und das sieht man eben auch daran, weil wenn man schwanger ist, dann erzählen einem alle diese Geburtsgeschichten und ganz oft halt leider auch diese negativen. Und da kann man davor einfach nachfragen, hey, ist es was Positives, was du mir erzählen möchtest oder nicht? Und wenn es eben nichts Positives ist, dann kann man auch sagen, hey, erzähl es mir in einem Jahr, erzähl es mir, keine Ahnung wann, aber gerade im Moment bitte nicht. Und das dürft ihr. Also grenzt euch da wirklich ab. Nein, ist ein ganzer Satz. Auch da geht ja schon ein bisschen die Selbstverantwortung los. Ihr müsst euch das nicht alles reinziehen. Es ist ganz, ganz wichtig, weil unser Unterbewusstsein hat einen großen Einfluss darauf, wie Geburt verläuft. Und wir sind halt alle groß geworden eher mit, oh, Geburt ist so schlimm, Geburt ist einfach nur purer Schmerz, Geburt ist super gefährlich, Geburt ist ja, was man halt so aus Film und Fernsehen kennt, Blasensprung mit 180 ins Krankenhaus, alle schreien und ja, als Mama hat man das Gefühl, oh Gott, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und so sind wir alle so ein bisschen geprägt worden. Dann kommen vielleicht noch so ein paar Geburtsgeschichten aus, vielleicht Familie, Verwandtschaft, dann Freundeskreis. Und das alles füttert unser Unterbewusstsein mit, Geburt ist schlimm, Geburt ist schwierig, Geburt ist einfach nur furchtbar. Und jetzt ist aber spätestens in der Schwangerschaft ist es wichtig, dass man das so ein bisschen neu umschreibt, sage ich mal, und dass ihr euch positiv vorbereitet, dass ihr euer Unterbewusstsein immer mehr füttert mit, hey, Geburt ist toll, Geburt kann ganz stärkend sein, Geburt kann eine wunderbare Erfahrung sein, mein Körper kann gebären und einfach diesen positiven Blick, weil dass sonst diese Ängste auch unter der Geburt wieder füttern kann. Dass man vielleicht nicht eben in diese Entspannung so kommt und ins Vertrauen. Und das braucht man ja unter der Geburt. Das heißt, sucht euch positive Geburtsberichte. Ganz, 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 ganz wichtig. Und grenzt euch eben ab von anderen. Genau, und da habe ich wirklich auch ganz, ganz viel gelesen, angehört und ganz wichtig, das finde ich auch ganz, 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 ganz wertvoll, angesehen. Also wirklich Geburtsvideos ansehen. Da gibt's natürlich auch auf Instagram immer mal wieder welche. Ich habe bei meiner Herzraum.passau Instagram-Seite, das ist die Seite, wo ich meine Vor-Ort-Angebote dort habe. Da habe ich ein Highlight mit positiven Geburtsvideos. Da kann man mal reinschauen. Man kann es auch mal bei YouTube vielleicht suchen. Aber auch da wieder immer eingeben, positiv, positives Geburtsvideo zum Beispiel. Ich kann euch in den Shownotes auch ein Video verlinken, das zeige ich zum Beispiel immer vor Ort in meinen mentalen Geburtsvorbereitungskurs. Hier vor Ort gebe ich quasi meinen Mehr als Hypnobirthing-Kurs und da zeige ich auch das ein oder andere Video. Ist auch immer ganz spannend, weil da sind auch die Väter dabei und für die ist das ganz oft so das erste Geburtsvideo und da auch die Reaktionen zu sehen, ist dann immer ganz spannend. Genau, aber auch Videos, weil das ist einfach total wertvoll, wenn man sieht, in welcher Position werden Babys geboren, wo und wie hören sich die Frauen auch an dabei. Ich finde, das ist auch was ganz, ganz wertvoll ist, dass man mal hört, wie hört sich eine Gebärende an, dass die ganz, ganz, ganz oft ja eben laut werden zum Beispiel, weil das einfach dadurch ist unser Kiefer entspannt und unser Kiefer hängt zusammen mit dem Muttermund. Wenn euer Kiefer sehr angespannt ist, wenn ihr die Zähne zusammenbeißt, dann öffnet sich der Muttermund langsamer. Und wenn man eben laut ist, wenn diese Energie, diese Kraft raus darf aus dem Körper, dann wird es oftmals auch so ein bisschen leichter. Also ich war zum Beispiel sehr, sehr laut. Da komme ich dann noch dazu. Also eine Geburt mit Hypnobirthing, wenn man sich so vorbereitet hat, muss nicht diese leise, ich atme mein Baby aus, Geburt sein, sondern die meisten Geburten sind eben wirklich sehr, sehr laut. Und da hilft es einfach, wenn man das mal gesehen hat, gehört hat, auch die, eben die verschiedenen Positionen, dass man so ein bisschen wegkommt von diesem Bild, Geburten, die Frauen liegen auf dem Rücken, wie es ja oft in Serien und Filmen ist. Genau, also da habe ich auch noch ganz, ganz viel gemacht dazu. Das würde ich auch alles wieder machen. Was ich so ein bisschen vernachlässigt habe, war tatsächlich dann so ein bisschen die Vorbereitung auf die Zeit danach. Also Wochenbett schon noch, da haben wir schon auch geguckt und vorbereitet und wie können wir uns viel Unterstützung holen zum Beispiel, wie können wir Dinge vorbereiten. Aber dann so diese Zeit dann danach, da war ich weniger gut vorbereitet. Also auch zum Beispiel das Thema Babyschlaf habe ich völlig unterschätzt. Das Thema Muttertät, wem das noch nicht sagt, also Muttertät wird so ein bisschen die Phase genannt, wenn man eben zur Mama wird. Und diese Phase, die hat ja ganz, 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 ganz viele Veränderungen, bringt die mit sich. Eben zum Beispiel auch im Gehirn, hormonell. Also die Gefühle werden viel intensiver. Also ich war überrascht, wie intensiv jedes Gefühl danach ist, zum Beispiel eben auch sowas wie die Wut. Und darauf war ich teilweise nicht so vorbereitet. Das würde ich im Nachhinein so ein bisschen mir anders wünschen, weil da hätte ich gern bestimmte Dinge einfach schon gewusst. ja, aber so im Hinblick auf Geburt, diese Vorbereitung, dass ich da so intensiv eingestiegen bin, das würde ich immer wieder machen. Das war wirklich ganz, ganz wertvoll. Und was ich auch immer wieder gemacht habe, das war damals bei dem Kurs auch dabei, da gab es eine Visualisierung, da ging man schon quasi, also vor seinem inneren Auge in dieser Hypnose, erlebte man quasi schon seine Traumgeburt. Also so die Visualisierung von seiner Traumgeburt, dass man sich die wirklich schon im Detail vorgestellt hat. Und ich habe mir da eben immer vorgestellt, es soll abends losgehen, damit wir in der Nacht dann ins Klinikum fahren, damit da möglichst wenig Menschen unterwegs sind. Ich habe mir vorgestellt, dass meine Hebamme, die bei Benjamin dabei war und die ich auch wieder in der Nachsorge hatte, dass genau diese Hebamme Dienst hatte. Also mir gab es ein gutes Gefühl. Ich weiß, es gibt auch Sternenmamas, die möchten das auf keinen Fall, dass da die gleiche Hebamme wieder ist. Ich habe mir vorgestellt, wenn wir ankommen, bin ich bei mindestens 5 cm Muttermund. Ich wollte einfach nicht zu früh losfahren. Ich habe mir vorgestellt, dass die Kleine vor dem ET kommt. Also ganz, ganz viele Dinge und super viel davon ist auch eingetroffen. Und das ist auch was tatsächlich ganz oft passiert. Natürlich nicht immer. Natürlich ist das keine Garantie. Nichts von dieser Vorbereitung ist eine Garantie. Aber ihr erhöht eure Chancen und ihr werdet einfach anders schon durch die Schwangerschaft gehen. Und mein Unterbewusstsein war halt auch schon irgendwie so, ich habe ihm immer wieder gesagt, so geht Geburt, so möchte ich, dass abläuft. Man kann das vergleichen mit dem Mentaltraining im Sport. Zu einem Fußballer wird man ja auch nicht sagen, ach, stell dir lieber vor, dass du diesen Elfmeter verschießt, weil sonst bist du im Nachhinein enttäuscht, sondern das sagt man ja auch, stell dir vor, wie du den triffst. Und der geht das immer wieder im Kopf durch, wie der diesen Elfmeter da reinschießt. Und genauso kann man sich auch auf die Geburt vorbereiten. Ist ja auch nichts anderes als dieses mentale Training aus Psychologie und Sport. Und das habe ich eben auch immer wieder gemacht. Ich hatte auch immer mal wieder Phasen, wo ich weniger geübt habe, wo es mich manchmal vielleicht auch so ein bisschen genervt hat. Auch das ist normal, gerade wenn man ja so früh anfängt, wie es bei mir eben war. Aber ich habe dann manchmal ein bisschen pausiert und dann bin ich eben wieder reingekommen. Affirmationen habe ich tatsächlich nicht so genutzt. Ich weiß gar nicht, ob die im Kurs damals so dran kamen, weil mittlerweile habe ich schon so ein paar Affirmationen, die ich sehr liebe, also die ich in meinem Kursen auch dann weitergebe. Das ist zum Beispiel dieses, ich schaffe alles für eine Minute. Finde ich mega, weil eine Wehe, eine Welle, eine Kontraktion, wie auch immer, welchen Begriff ihr nehmen möchtet, dauert so im Schnitt plus minus eine Minute. Und das kann man sich dann eben bei jeder Kontraktion wieder sagen. Ich schaffe alles für diese eine Minute. Ich schaffe alles für diese eine Minute. Sodass man diesen Fokus, so diese eine Minute, die schaffe ich jetzt. Oder die Welle kommt aus mir, sie kann niemals stärker sein als ich. Finde ich auch mega. Das ist so dieses, das ist Kraft, das ist Energie, das ist etwas, was ich erschaffe und ich schaffe das deswegen auch, weil es kommt ja aus mir, das ist was ich produziere quasi, was mein Körper macht. Genau, also da gibt es natürlich verschiedene, mittlerweile würde ich sie, glaube ich, schon nutzen. Und was ich damals nicht dabei hatte, was ich im Rückblick aber anders machen würde, ich hatte dann halt unter der Geburt die Hypnose auf den Ohren, aber keine Musik. Und ich weiß mittlerweile über mich, dass eigentlich Musik total mein Tool ist. Also auch jetzt zum Regulieren in der Mutterschaft, zum Regulieren in der Folgeschwangerschaft. Musik, sich bewegen, sich frei dazu bewegen, ist einfach, ja, mega und reguliert uns halt total. Und wenn man sagt, hey, Musik ist total mein Tool, dann hilft es halt auch, wenn man sich echt eine Playlist erstellt. Es braucht vielleicht dann so ein bisschen technisch so ein bisschen mehr Aufwand, dass man sagt, man hört dann über den Lautsprecher Musik und auf dem Ohr hat man die gesprochene Hypnose. Aber ich meine, heutzutage ist das ja alles möglich. Man braucht vielleicht ein paar mehr externe Akkus einfach zur Sicherheit, dass dann technisch nichts schief geht. Ganz oft ist es auch so, dass man vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt auch nicht mehr die gesprochene Hypnose braucht, sondern nur noch vielleicht Musik oder irgendwas anderes. Ich habe auch mal eine Mama begleitet, die gesagt hat, sie entspannt immer total bei diesen Trommeln. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und die hat das schon quasi verknüpft mit Entspannung. Habe ich gesagt, mega, dann hörst du dir das an unter der Geburt. Also wenn man da schon was hat, was man mit Entspannung in Verbindung bringt, vielleicht auch eine bestimmte Yoga-Musik zum Beispiel, eine Meditationsmusik, dann kann man auch das nutzen. Das würde ich im Nachhinein noch so ein bisschen anders machen. Genau, aber ich glaube, Musik wäre auch so voll mein Ding gewesen. Genau, und dann, ja, wie ging es dann los? Das ist jetzt vielleicht ganz spannend. Also ich habe dann so ungefähr ab einer Woche vor dem ET habe ich nochmal eine Hypnose dazu angefangen und das ist das, also man kann es Geburtsbeginn mental fördern nennen, also so heißt es jetzt bei mir in meinem Kurs, wo man eben dem Baby auch so ein bisschen signalisiert, hey, ich wäre jetzt bereit und du darfst dich auf den Weg machen und es wäre jetzt okay, wenn du kommst, das ist alles vorbereitet und das habe ich dann eben gemacht und sie kam 5 Tage vor ET tatsächlich. An einem Dienstagabend ging es los. Ich weiß noch, den Sonntag davor waren wir noch in der Stadt beim Eisessen und es gab ein riesengroßes Eis. Also ich war im Hochsommer schwanger, es gab bei mir keine Luvenernährung. Ja, das hätte ich nicht durchgehalten. Und Dienstag war dann schon so ein Tag, ich habe mich mit meiner Mama in der Stadt getroffen, ich war noch im Drogeriemarkt einkaufen und ja, dann hat es mich schon so gewurmt, weil meine Mama, die konnte sich nicht für ein Café entscheiden und dann mussten wir quasi von der einen Seite zur Stadt auf die andere Seite und irgendwie war das schon so, ah, ich habe mir irgendwie gedacht, ach, entscheid dich doch mal und es ist doch wurscht, wo wir uns jetzt hinsetzen. Also es war irgendwie schon komisch, weil eigentlich wäre mir das sonst ziemlich egal gewesen. Und eigentlich war ausgemacht, dass ich danach noch einkaufen fahre, aber das habe ich dann nicht gemacht. Irgendwie wollte ich nach Hause. Und es kam dann auch so gegen 5 nochmal meine Hebamme, die hätte mir nochmal so Akupunkturpflaster gemacht und ich habe ihr das dann so ein bisschen geschildert und habe es gemeint, ja, heute ist so ein bisschen anders und sie hat dann eben gesagt, ja, dann sehen wir uns vielleicht später, weil sie ist dann eben in den Nachtdienst gefahren und das hat mich auch irgendwie total beruhigt und dann bin ich die meiste Zeit war ich tatsächlich im Schlafzimmer in der Dunkelheit, einfach bin auf der linken Seite gelegen und habe eben diese Geburtshypnose gehört, habe während der Wehe ganz tief in den Bauch geatmet, also die tiefe Bauchatmung, die ist auch was, das hilft sehr, sehr vielen Frauen, also dass man ganz langsam und vorsichtig einatmet, sodass man vielleicht mit 2 oder 3 Atemzügen so eine Wehe quasi meistert und das habe ich echt lange gemacht. Also das war wirklich schon so ein paar Stunden. Irgendwann habe ich Hunger bekommen und habe meinem Mann, ich glaube, ich habe nur geschrieben Gnocchi? Fragezeichen und er hat dann die Gnocchi mit Schwammerlsoße gemacht und die habe ich dann auch noch gegessen. Also ich hatte so richtig Hunger. Es gibt auch Frauen, die haben überhaupt keinen Hunger mehr und da gibt es auch keinen Vor- oder Nachteil. Also wenn ihr Hunger habt, esst ihr, wenn nicht, nicht. Und ich habe das noch gegessen. Und da war ich aber kurz dann mal im Wohnzimmer und da war es so ein bisschen heller und da war ich in einer anderen Position. Und dann war schon so der erste Impuls, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich glaube, ich möchte losfahren. Und er hat dann, weil das haben wir ja besprochen, er kümmert sich dann um diese Dinge und ich bleib so in meiner Welt. Und dann hat er da angerufen. Ich glaube, das war so gegen 20:30 so ungefähr, würde ich sagen, 21 Uhr vielleicht. Und dann musste er am Telefon jetzt nicht so freundlich gewesen sein und meinte dann so ein bisschen, na ja, das wäre jetzt aber ganz schlecht, weil es wäre gerade kein Kreißsaal frei. Und dann so ein bisschen, ja, erst gebärend oder nicht und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann bleib noch zu Hause. Das dauert noch so quasi. Und ja, dann war mein Mann erstmal so ein bisschen überfordert, so, wie soll ich ihr das jetzt sagen? Und wir haben mir ausgemacht, er soll mich nicht stören, so quasi. Und er hat es mir aber halt dann gesagt, weil es hilft ja eh nicht. Und ich konnte das aber in dem Moment ziemlich gut annehmen. Ich bin dann wieder ins Schlafzimmer, also wieder in dieses Setting, was ich davor hatte mit Dunkelheit und Seitenlage. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es auch wieder richtig, richtig gut. Also da kam ich wieder total gut in diesen Trostzustand, war ganz bei mir, bin nur hin und wieder mal auf die Toilette gegangen. Dann war ich dann wieder ganz verwundert, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist. Also man hat auch unter der Geburt ja kein so gutes Zeitgefühl nicht. Das verschwimmt ja alles so ein bisschen. Und dann habe ich halt darauf gewartet, bis der nächste Impuls kam. Und da hat mein Mann aber auch nicht mehr nochmal angerufen, sondern wir sind dann einfach losgefahren. Und das kann man natürlich immer. Also auch hätte ich früher den Impuls gehabt oder hätte ich mich auch nach diesem ersten Telefonat nicht mehr wohlgefühlt zu Hause, dann wären wir halt trotzdem losgefahren. Genau. Aber es ging dann eben nochmal echt gut. Und ich glaube, wir waren dann letzten Endes gegen 23 Uhr dort vor Ort. Und die herausforderndste oder ja, nicht die herausforderndste, aber eine sehr herausfordernde Phase, finde ich, war dann dieser Moment in diesem Aufnahmezimmer. Da wird ja dann das ZTG geschrieben und dann liegst du da auf dieser Pritsche und ich war extra in so einem Anmeldegespräch und habe diese ganzen Fragen schon vorab beantwortet und ich wurde sie in diesem Moment dann nochmal alles gefragt. Also vielleicht muss das auch so sein, aber ich war in dem Moment halt schon wirklich mitten unter die Geburt. Ich habe auch dieser Weg vom Parkhaus dann in den Kreissaal, da gehst du schon auch ein bisschen. Der war halt, es war kein Spaziergang mehr. Ich bin halt immer wieder schon stehen geblieben und habe veratmet und habe pausiert. Und das war echt herausfordernd. Ich habe eigentlich, glaube ich, alles mit Nein einfach nur beantwortet, weil ich konnte gar nicht richtig zuhören. Und dann hat sie aber auch mal gemeint, ja, aber hier steht, sie nehmen ASS 500. Weil das hatte ich eben aufgrund von Benjamin empfohlen bekommen. Und ja, das hat mich schon irgendwie genervt, weil ich mir gedacht habe, ja, aber dann hast du ja eh alles scheinbar im Computer. Wieso fragst du mich das? Also das war schon irgendwie, also da habe ich auch definitiv, war es dann intensiver in der Zeit. Und da bin ich auch so ein bisschen rausgekommen aus diesem Trostzustand. Und ich war dann einfach nur froh, wie wir wieder in den Kreißsaal konnten. Aber es hat schon etwas gedauert. Vielleicht war eben noch kein Kreißsaal frei, ich weiß es nicht genau. Und dann kam ich aber in den Kreißsaal mit der Wanne. Auch das habe ich mir visualisiert und vorgestellt, weil da gibt es nämlich nur einen Kreißsaal mit Gebärwanne. Und die ist knallepink und da bin ich dann auch reingekommen zu eben meiner Hebamme quasi. Also für mich war das schon absoluter, ja, einfach Glücksfall, dass genau sie Dienst hatte. Und das war ja dann wirklich wie eine Beleghebamme, was es so eigentlich nicht mehr gibt bei uns in der Region. Und das war einfach ein Riesenglück, weil ich kannte sie schon, ich wusste, das passt, ich wusste, sie kennt meine Vorgeschichte und das hat mich total entlastet. Ich wusste, sie kennt meine Geburtswünsche und ich war dann kurz im Bett im Vierfüßler und es war aber dann eben wesentlich intensiver und ich wollte dann eben dringend in die Wanne. Ich habe gesagt, ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Am liebsten hätte ich auch in der Wanne geboren. Und dann war die Wanne voll und im ersten Moment bin ich rein und habe mir gedacht, nö, das halte ich nicht aus, weil es nämlich ein sehr heißer Tag war und natürlich die Wanne ja auch sehr heiß ist. Und ich habe es mir aber so gewünscht, dass ich mir gedacht habe, nein, ich probiere es jetzt wirklich und warte erstmal. Ich halte das jetzt mal so ein bisschen aus. Und es ging dann relativ schnell, dass es mir gut ging und dass es wirklich eher dann so war, dass ich gesagt habe, so hier gehe ich nicht mehr raus, ich bleibe jetzt hier drinnen. Und ich glaube, im Geburtsbericht, glaube ich, steht drin, dass ich so gegen eins ungefähr in der Wanne war. Und bis so eine Stunde vor ihrer Geburt war ich dann auch in der Wanne. Also bestimmt so gute 4 Stunden, würde ich sagen. Und ich fand das super. Also ich war trotzdem in Bewegung, also ich war immer in der Pause, war ich so nach hinten gelehnt mit Augen zu und ich glaube, ich habe manchmal echt ausgesehen, als hätte ich geschlafen. Vielleicht bin ich sogar manchmal so ein bisschen eingenickt, ich weiß es gar nicht genau. Aber während einer Kontraktion habe ich mich dann immer an diesen Seilen, da waren so Seile drüber, so eingekrallt und wirklich so einfach intuitiv bewegt und wurde halt mit der Zeit wirklich immer lauter und lauter und war teilweise auch so ein bisschen überrascht von diesen Lauten, die ich da gemacht habe. Und es waren wirklich so Urschreie, also aber halt nicht verzweifelt, sondern halt einfach diese Kraft, die wollte halt einfach raus. Ich habe sehr lang noch die Hypnose gehört, aber irgendwann wollte ich nichts mehr am Körper haben. Irgendwann war ich dann auch nackt und wollte halt auch keine Kopfhörer und nichts mehr haben, war aber trotzdem gut in diesem Trostzustand. Also es heißt auch nicht, dass man nur mit dieser gesprochenen Hypnose in diesem Zustand bleiben kann, sondern wenn man das gut geübt hat, wenn man da eben gut reinkommt, dann kann man auch ohne diesem gesprochenen Wort da gut drin bleiben. Und ja, das ging dann so dahin. Meine Hebamme war zwischendrin auch mal woanders. Manchmal war sie auch wieder da. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, ich möchte, dass du da bleibst und habe das dann auch gesagt und ab dem Zeitpunkt blieb sie auch da. Und es gab so einen Moment, wo ich dann so ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin, wo so dieses, schaffe ich das und kann ich das und wie lange geht denn das noch und auch so ein bisschen kurz dieser Zweifel da war, ja, habe ich denn vielleicht zu wenig geübt, weil es eben doch super schmerzhaft und intensiv war und ich irgendwie gedacht habe, dass es halt weniger Schmerzen sind, wenn ich mich eben so gut vorbereite und jetzt weiß ich aber, dass das so eine Phase ist, die haben fast alle Frauen. Also fast jede Frau kommt unter der Geburt an den Punkt, dass sie alles hinschmeißen möchte, dass sie sagen möchte, so, und ich gehe jetzt und ich steige jetzt hier aus, mach das ohne mich so. Das ist einfach typisch für diese Übergangsphase. Und das Gute war dann, dass mein Mann eine gute Frage gestellt hat, weil ich hätte so ein bisschen gefragt, ich habe so gemeint, ja, was wäre so das erste Schmerzmittel so quasi, mit dem man so startet, weil bis dahin habe ich halt noch gar nichts gebraucht. Und mein Mann hat aber dann stattdessen gefragt, kann man denn sagen, wo wir gerade ungefähr sind unter der Geburt? Und die Hebamme sagte dann eben nur Übergangsphase. Und das habe ich damals noch gewusst, eben aus dem Kurs, okay, Übergangsphase, das ist die herausforderndste Phase. Danach erleben es die meisten Frauen so oder viele, dass es dann sogar ein Ticken leichter wird, weil man so ein bisschen aktiver was machen kann. Ich habe es also fast geschafft. Also das hat mir ganz, 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 ganz viel Motivation nochmal gegeben, so, dass ich mir auch gedacht habe, nö, dann schaffe ich das jetzt auch so und dann ziehe ich jetzt durch so quasi und dann habe ich jetzt bald endlich dieses sehnlichst erwartete, erwünschte Regenbogenbaby bei mir. Und das klappte dann auch ganz gut. Und dann hieß es irgendwann, ich bin bei 10 cm Mutterbund, ich bin vollständig eröffnet. Das sind so mit die schönsten Worte unter der Geburt, die man so hören kann. Und dann hatte ich aber nicht diesen Pressdrang, wie man ihn ja so nennt. Also ich hatte nicht dieses, dass mein Körper schon nach unten geschoben hat und dass man ja gar nicht anders kann als mitschieben. Und was ich damals eben nicht wusste, was ich mittlerweile weiß über meine Auszeit meiner Ausbildung, dass es Frauen gibt, die haben eine Pause, eine ganz physiologische Pause, wenn der Muttermund bei 10 cm ist, wo einfach Baby oder der Körper gesagt hat, hey, das war jetzt schon mal ganz schön anstrengend, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause, bevor dann das Finale kommt so quasi. Und ich wusste das damals aber nicht. Und es hieß dann nach einer gewissen Zeit, ja, ich wäre zu entspannt, ich soll bitte aus der Wanne raus und bekam dann einen Wehentropf. Und ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt nicht anders. Und deshalb war es für mich damals auch okay, weil ich wurde halt, also es wurde halt abgesprochen, ich wurde halt darüber aufgeklärt. Und ab dann war es, also bis dahin war tatsächlich eigentlich alles ziemlich genauso, wie ich es mir visualisiert habe. Aber ab dann halt nicht mehr ganz so sehr, weil ab dann war es halt sehr von außen angeleitet. Also dieses angeleitete Pressen zum Beispiel, dieses Positionswechsel. Also ich war dann so ein bisschen raus aus dem Gefühl, sage ich jetzt mal, aus dem Körpergefühl, sondern es war wirklich sehr angeleitet. Wir haben verschiedene Positionen ausprobiert. Tatsächlich war es dann letzten Endes die Rückenlage, wo ich ja eigentlich gar nicht landen wollte. Aber in der Position hat man dann auch gemerkt, okay, da bewegt sich jetzt was. Also das habe ich dann halt auch selber gespürt, dass da einfach was weitergeht. Und es dauerte dann schon nochmal relativ lang, diese Austrittsphase, die war nicht mehr so schmerzhaft. Also bei Weitem nicht. Ich fand die Übergangsphase echt herausfordernder, aber es war körperlich einfach unglaublich anstrengend, weil natürlich dieses Powerpressen, das ist unglaublich anstrengend. Und eigentlich, was ich heute weiß, ist es halt besser, auch energieschonender, wenn man einfach mitschiebt mit dem Körper, wenn man da mitgeht mit den Körperempfindungen und das nicht dieses angeleitete Pressen ist. Aber dadurch, ich hatte bis zum Schluss nicht diesen Pressdrang. Also es war immer sehr angeleitet von außen. Genau, also darüber, das ist auch mit so das Einzige, wo ich rückblickend sagen muss, wie wäre es denn gelaufen, wenn ich da einfach mehr Zeit bekommen hätte? Weil eigentlich, ich meine, eigentlich war mein Körper mega schlau und eigentlich ist ja das ein Geschenk, wenn du da eine Pause bekommst und mal durchschnaufen kannst und wirklich keine Wehen hast, bevor es dann wieder weitergeht. Aber gut, ich wusste es eben nicht besser und war aber trotzdem, ich war völlig fein mit dieser Geburt danach. Also ich war total happy, ich habe mich total gestärkt gefühlt. Ich hatte so ein richtig dieses High, dieses Oxytocin-High. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was bin ich für eine krasse Frau, was ich da geschafft habe, was ich da geleistet habe, was mein Körper schafft. Also es war einfach nur gigantisch. Und das war nochmal eine krass anstrengende Phase körperlich, auch dieser Moment, wo eben sie über den Damm geht, diese engste Stelle. Ja, das hat auch so ein bisschen gebrannt, also ganz schön gebrannt, aber das war ein kurzer Moment, das fand ich auch nicht mehr so schlimm. Und sobald der Kopf dann da war, also was geschafft, weil der Körper, der ist dann bei der nächsten Wehe so mit rausgeflutschelt quasi. Die Hebamme hat sie dann aufgefangen und ich habe sie dann direkt zu mir bekommen. Und das ist auch so ein Moment, macht euch da überhaupt keinen Druck, dass ihr in diesem Moment dann nichts fühlen müsst, außer purer Liebe und Glückseligkeit. Ich war einfach nur heilfroh, dass es geschafft war. Und ich habe zu meinem Mann in dem Moment gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Also es waren wirklich meine ersten Worte eigentlich und ich habe sie gar nicht sofort angesehen, sondern ich musste erstmal wieder so ein bisschen klarkommen mit mir selber so, was ich da jetzt eigentlich krasses geleistet habe, was da gerade passiert ist. Und es hat so einen Moment gedauert und dann habe ich sie natürlich angesehen und dann bist du natürlich voller Glückshormone, du hast ja auch dieses ganze Oxytocin und sowas dafür sorgt, aber macht euch da nicht, also es ist völlig okay, wenn man da erstmal klarkommen muss und wenn auch dieses Liebesgefühl, dass das auch manchmal auch ein bisschen dauert und dass man da erstmal schauen muss, wer ist da jetzt und diese Person dann so kennenlernen muss und dass das nichts Negatives ist, also dass das manchmal auch einfach so ein bisschen dauert und dass das okay ist. Genau, und dann hatte ich sie da auf mir und wir hatten auch dann noch einige Zeit ganz für uns und ich habe sie auch in der ersten Stunde dann gestillt. Die Plazenta kam auch relativ problemlos. Ich habe aber auch im Geburtsbericht dann gelesen, dass ich Oxytocin nochmal bekommen habe zur Plazenta-Geburt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht gefragt wurde. Also ich habe es einfach in dem Moment nicht mitbekommen. Also das ist auch was ganz oft, Standard ist in Kliniken, wo man aber auch sagen kann, man möchte einfach das abwartende Verfahren, nennt sich das dann, nutzen. Für all diese Dinge, wenn ihr jetzt sagt, so, was ist das und was ist das? Es gibt eine Leitlinie, wo ihr euch bestimmte Dinge raussuchen könnt, die euch interessieren, wo ihr nachlesen könnt, was wird aktuell von offizieller Seite empfohlen. Und zwar ist es die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, wo zum Beispiel auch was drinsteht über das Abnabeln, über Geburtsposition, über Dammschnitt, über Geburtsbegleitung, über ganz, 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 ganz viele Dinge und eben auch über das Thema Plazenta-Geburt. Und da könnte man sich eben auch für das abwartende Verfahren entscheiden. Also das hilft einfach, gerade auch, wenn man dann zum Beispiel einen Geburtsplan schreiben möchte, Geburtswünsche formulieren möchte, dass man da mal so reinblättert, hey, was wird denn eigentlich so von offizieller Seite empfohlen? Zum Beispiel auch das angeleitete Pressen steht zum Beispiel drinnen, dass das eigentlich nicht mehr empfohlen wird, dass das erwiesenermaßen kein besseres Outcome hat für die Geburt. Finde ich auch ganz spannend. Genau, und dann hatten wir da ganz viel Zeit und dann kam sie natürlich in ihr rotes Handtuch. Das ist auch was, das liest man ja immer mal wieder oder hört es in dem Podcast, dass so ein rotes Handtuch oder einfach diese rote Farbe so ein bisschen beruhigend wirken soll, weil sie kennen ja aus dem Bauch heraus nur dieses Rot. Und es war dann so ein rotes Kapuzenhandtuch mit einem Regenbogen oben drauf. Und das war dann einfach eine ganz magische Zeit, weil wir einfach nur so glücklich waren, dass sie da war und dass wir es endlich geschafft haben. Und es war also glücklicherweise, diese ersten Tage haben wir als absolut wunderschön erlebt. Auch das ist nicht selbstverständlich, je nachdem natürlich, wie die Geburt verlaufen ist, wie es einem dann geht. Es gibt auch Sternenmamas, da kommt nochmal ganz viel Trauer hoch, ganz viel so dieser Vergleich, was man mit seinem Sternenkind eben nicht erleben durfte. Also da hilft es auch, wenn man sich da auch so ein bisschen vorbereitet. So wie kann auch so diese erste Zeit laufen, wenn man eben davor ein Sternenkind geboren hat. Vielleicht ist das nochmal was für eine eigene Folge. Genau. Ich könnte jetzt natürlich danach auch noch weiter erzählen, aber ich glaube, das sprengt jetzt diese Folge. Ich habe noch in meiner Story mal gefragt, ob ihr Fragen habt. zum heutigen Thema. Und ein Thema war so ein bisschen das Umgang mit Gefühlen. Das sind natürlich jetzt ja breit gefächert, deswegen weiß ich nicht so ganz im Detail, was damit gemeint ist. Aber vielleicht auch so ein bisschen die Angst davor, dass unter der Geburt vielleicht was hochkommt, also vielleicht bestimmte Trigger, vielleicht nochmal die Angst eben ganz, ganz groß wird, dass man vielleicht eben nicht im Hier und Jetzt ist, sondern eben bei vielleicht auch der Geburt von seinem Sternenkind. Und da, ich habe mittlerweile eben schon einige Regenbogenmamas begleitet, wo auch ja das so ein bisschen eine Sorge war, und ganz, ganz viele berichten eigentlich davon, dass sie unter der Geburt so im Tunnel waren und bei sich waren, dass ja da keine Trigger nicht aufgetaucht sind und dass da kein Vergleich stattgefunden hat zur Geburt vom Sternenkind. Also da kann ich vielleicht schon so ein bisschen beruhigen, dass wenn man es gut schafft, in diese Trost zu kommen und in seinen Körper und ins Hier und Jetzt, dass das eher selten vorkommt. Natürlich kann man so ein bisschen überlegen, was hilft mir denn, wenn wirklich die Angst zu groß wird? Wenn ich merke, oh Gott, jetzt kommt, keine Ahnung, je nachdem, wie ihr darauf reagiert in so Momenten, ob ihr eher die Traumareaktion habt, dass ihr dann so einfriert oder dass ihr eben merkt, ich spanne mich total an, ich kam eben nicht in diese Entspannung, ich bin total in diesem Fight-or-Flight-Modus drinnen, dann kann es natürlich schon helfen, dass man sich auch da so ein bisschen vorbereitet. Und natürlich hilft da so ganz grundsätzlich diese mentale Geburtsvorbereitung, dass man diese Tools an der Hand hat, eben dieses Hypnobirthing, diese Hypnosen, diese Anker, diese Affirmationen. Man kann aber auch natürlich schauen, was hilft mir schon in der Schwangerschaft? Habe ich vielleicht auch da schon bestimmte Tools, die ich nutze in Momenten der Angst, sei es über den Körper, dass ich klopfe, über die Atmung, dass ich mich ausschüttle, dass ich mich vielleicht, es gibt auch diese 5-4-3-2-1 Übung, das ist so eine Soforthilfeübung, dass man sich umsieht, 5 Dinge, die ich sehe, und dann benenne ich die, 4 Dinge, die ich hören kann. Und dann benenne ich die 3 Dinge, die ich fühlen kann, also zum Beispiel vielleicht das Bett oder ein Stuhl oder was auch immer. Und da hilft es schon, dass man da so ein bisschen was eben an der Hand hat, sich vorbereitet für diesen Fall und das mit dem Geburtsteam bespricht. Sei es mit dem Partner, sei es mit, wenn ihr wisst, wer euch begleitet, das ist natürlich total toll. Also wenn ihr wisst, eure Hebamme schon kennt zum Beispiel, oder man schreibt es in den Geburtsplan oder der Partner bespricht das an dem Tag dann nochmal mit der Hebamme, die gerade da ist. Oder was auch eine Option ist, dass ihr euch eine Doula dazu holt. Also dass ihr euch jemand an der Seite habt, der eben nicht Mama und Papa wird, weil auch der Papa ist, ja, der ist ja auch super involviert, der ist ja auch nicht außenstehend. Und das kann gerade bei so einer Regenbogengeburt oder auch nach einer traumatischen Geburt super wertvoll sein, wenn man da noch jemanden dabei hat, der da so ein bisschen Ahnung hat, der die Geschichte kennt, der eben nicht so involviert ist, weil es nicht das eigene Kind ist, der auch dieses Geburtswissen hat, der vielleicht selber schon geboren hat. Also das kann auch nochmal total helfen, dass man das mit dieser Doula dann bespricht, eben, hey, das macht mir Angst, was machen wir in der Situation, und das dann eben, dass man das so ein bisschen vorbereitet eben. Genau, das so ein bisschen dazu. Wochenbett sehr, sehr, sehr gut vorbereiten, vielleicht sogar noch mehr, als wenn man eben kein Regenbogenbaby bekommt, sondern nur in Anführungsstrichen ein Baby. So dieses, was kann auf mich zukommen, welche intensiven Gefühle können danach kommen. Und auch an dieser Stelle möchte ich auch darüber so ein bisschen sprechen, wobei ich da vielleicht auch echt noch eine eigene Folge mache mit dem Thema Wochenbett, so ein bisschen im Blick haben, Baby Blues, das ist ja das, was ich glaube bis zu 70% der Frauen haben, aber auch das Thema Wochenbettdepression nicht übersehen. Das wird ganz, ganz oft nicht, diagnostiziert. Da ist natürlich auch ganz viel, viel Scham bei den Mamas dabei. Aber das ist ganz wichtig, dass ihr das einfach mal gehört habt, dass ich glaube bis zu 15 oder 20% der Frauen entwickeln eine Wochenbettdepression. Und das Risiko, wenn man davor ein Sternenkind hatte, ist erhöht. ich möchte euch hier keine Angst machen, aber es bringt ja auch nichts, wenn man Dinge einfach nicht benennt. Einfach nur, dass ihr es gehört habt, dass ihr das vielleicht auch mal mit dem Partner besprecht. Es gibt da einen Fragebogen, den Edinburgh, den EPDS, ich kann euch den auch mal verlinken, den könnte man in der Schwangerschaft schon machen und dann nochmal ein paar Wochen nach der Geburt. Das ist keine Diagnose, aber es gibt so eine Richtung. Und ich teile den zum Beispiel in meinen Kursen auch immer mit aus. Jede Mama bekommt den von mir, weil ich es einfach wichtig finde, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Weil umso früher man das erkennt, umso besser kann geholfen werden. Und dann geht man zur Frauenärztin, zu seiner Hebamme, spricht es an und dann bekommt man eben Hilfe. Genau, das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig. Eine Frage war auch noch Vorbereitung auf eine Sektion. Und das ist natürlich auch was, gerade in einer Folgeschwangerschaft kann es ja vielleicht sein, dass man noch gar nicht weiß, welchen Geburtsmodus möchte ich überhaupt wählen. Möchte ich überhaupt warten, bis das Baby von selbst kommt? Möchte ich vielleicht auch eine Einleitung, weil ich sage, ich gehe nicht über einen bestimmten Termin? Möchte ich vielleicht eine Sektion, weil mir die das meiste Sicherheitsgefühl gibt? Weil ich sage, nein, eine vaginale Geburt macht mir noch mehr Angst. Oder vielleicht gibt es auch Gründe für eine Sektion. Kann natürlich auch sein. Und da möchte ich sagen, es gibt, also zum einen kann es sein, durch diese mentale Vorbereitung, dass sich das auch nochmal verändert, dass man vielleicht wieder mehr ins Vertrauen kommt und dann vielleicht doch was anderes wählt. Und ansonsten kann man sich auf jede Variante gut vorbereiten. Wenn es eine Einleitung werden soll, dann bereitet ihr euch bestmöglichst auf eine Einleitung vor. Auch da können natürlich diese mentalen Tools genutzt werden und auch da kann man Geburtsberichte hören. Da würde ich halt dann spezielle Geburtsberichte über Einleitungen hören, dass man hört, was erzählen andere Frauen darüber, was hat denen geholfen. Es gibt bestimmte Podcast-Folgen über das Thema Einleitung, also sucht euch da gezielt dazu dann was raus. Genauso bei einer Sektion. Da würde ich auf jeden Fall Podcast-Folgen über Sektios anhören. Allein schon dieses, hey, was passiert denn währenddessen? Wie ist es auch danach? Also das ist ja bei einer Sektio, ich meine, die dauert nicht lange, aber dieses danach, dieser Heilungsprozess kann ja herausfordernd sein. Auch das ist natürlich super individuell. Und bei einer Sektio ist es zum Beispiel so, auch da gibt's ja Unterschiede. Auch da kann man schauen, was kommt für mich in Frage und was macht auch mein Geburtsort mit. Man weiß so ein bisschen, dass es für die Babys besser ist, wenn sie Wehen spüren. Das heißt, man könnte quasi abwarten, bis man Wehen hat und dann die Sektio machen. Da müsste man sich halt einen Geburtsort suchen, der diesen Weg mitgeht. Die planen halt gerne Sektios und deswegen ist das manchmal so ein bisschen schwierig, aber kann man erfragen. Und wenn es eine geplante ist, zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht eben noch keine Wehen hatte, auch da macht es Sinn, das Baby darauf vorzubereiten. Dass man mit dem Baby vorab ins Gespräch geht, dass man dem Baby erzählt, was passiert, was auf einen zukommt, wie das ungefähr abläuft. Dass es dann eben zum Beispiel sehr schnell geht, dass es dann sehr hell wird, dass es aber gleich bei einem ist und dass man gleich ganz viel kuscheln kann. Also einfach das Baby wirklich mitnehmen, unbedingt. Also das Baby darauf vorbereiten. Auch das weiß man schon, ein Baby, was darauf vorbereitet wurde, passt sich dann oftmals leichter an als ein Baby, was nicht darauf vorbereitet wurde. Also ihr könnt euch für jeden Geburtsmodus, für jeden Geburtsort das passende Wissen holen. Da könnt ihr euch einfach immer wieder selber fragen, was brauche ich? Was gibt mir mehr Sicherheit? Mit wem kann ich ins Gespräch gehen? Welche Geburtsberichte höre ich mir an zum Beispiel? Welche mentalen Tools möchte ich eben nutzen? Also auch bei einer Sektio ist ganz, ganz viel möglich. Oder auch bei einer Einleitung. Und ihr dürft eben euren Weg finden. Und der kann sich eben verändern, je nachdem, wie man sich vorbereitet. Und das kann wenn nochmal eine Schwangerschaft folgt, dann vielleicht auch wieder ganz anders sein. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, aber auch natürlich aufgrund von meiner Ausbildung, die ich dann gemacht habe, dass ich mir bei einer weiteren Geburt total gut eine Hausgeburt vorstellen könnte. Also es kann auch sein, dass sich das dann mit jeder Schwangerschaft noch verändert. Genau. Ja, das war nämlich dann mein Weg. So nach dieser Geburt war ich dann natürlich erstmal lange Zeit wirklich nur Mama, ganz intensiv. Und dann merkte ich aber, mich lässt dieses Thema Geburten eben nicht los. Also ich habe dann weiterhin Geburtsberichte angehört und fand das nach wie vor eben unglaublich spannend. Und dann bin ich eben gegen Ende meiner Elternzeit, da wusste ich dann schon, ich möchte mich gern selbstständig machen. Damals eben noch nur mit der systemischen Therapie, aber ich wusste schon, auch da möchte ich mich spezialisieren auf alles rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft. Und dann lief mir eben diese Hypnobirthing-Ausbildung von Mama Kompass rein. Und die kamen wie gerufen. Die haben mich so gefesselt und da habe ich dann die Hypnobirthing-Ausbildung gemacht und dann noch die Doula-Ausbildung. Und ich liebe es sehr. Es ist einfach ein so spannendes Feld. Ich finde, also alle, die ich da begleiten darf, das ist so eine Ehre. Vor allem auch alle, die ich bei den Geburten begleiten darf. Ich meine, was gibt's für eine größere Ehre, als jemand zu einer Geburt zu begleiten? Im Oktober, wenn alles gut geht, darf ich tatsächlich bei einem Regenbogenbaby dabei sein, bei der Geburt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge so ein bisschen Mut machen auch und so ein bisschen auch aufzeigen, hey, ihr habt viel in der Hand, ihr könnt vieles machen. Und es hat einfach so einen ganz, ganz, ja, positiven Einfluss auch in so einer Folgeschwangerschaft. Also mir hat das ganz, ganz viel zurückgegeben, ganz viel so dieses Selbstvertrauen, dieses Körpervertrauen, dieses mich wirklich auch damit auseinanderzusetzen, was möchte ich, wie möchte ich gebären, wie soll das ja ablaufen, wo, wer soll dabei sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das so gemacht habe, weil ich weiß nicht, wie die Geburt sonst verlaufen wäre ohne diese Vorbereitung, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie wäre sehr anders verlaufen. Und ja, vielleicht habe ich euch auch so ein bisschen angefixt mit dem Thema Geburt. Also ich liebe es einfach, ich liebe darüber zu sprechen. Ich mache auch gern noch weitere Folgen über das Thema Geburt. Wenn ihr da was wissen möchtet, dann schreibt jetzt gern einfach in die Kommentare oder schreibt mir über Instagram. Und ja, wenn ihr Lust habt und einsteigen möchtet mit der mentalen Geburtsvorbereitung, bei mir gibt's online auch den Kurs Deine Regenbogengeburt, wo ich dieses mentale Geburtsvorbereitung nochmal so ein bisschen ergänzt habe, speziell für die Folgeschwangerschaft, auch so ein bisschen eben Umgang mit Ängsten, mit Triggern, wo ganz viel mit drin ist, wie der Partner optimal unterstützen kann und wie du einfach diese so besondere Geburt zu deiner Geburt machen kannst und dir wirklich das holst, was du brauchst, um gut in die Mutterschaft starten zu können mit deinem Regenbogenbaby. Ich verlinke euch den Kurs gerne unten. Es gibt noch bis zum Sonntag 20% Rabatt zur Feier der Geburt meiner Tochter von vor 4 Jahren. Und schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gut getan hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung dalässt. So finden noch mehr Sternenkind-Mamas diesen Raum. Und wenn du magst, schreib mir doch gerne auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.